Diese Mischung von, ich möchte schlank sein, es ist sowieso nicht schick, nicht angesagt, viel zu essen, verbunden mit dem permanenten, es klappt, aber ich bin immer noch nicht so dünn, wie ich gern sein möchte. Ich glaube, das ist so eine Spirale, die sich relativ schnell verselbstständigen kann.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Beauty Plus Podcasts Gepflegte Gespräche. Ich bin Hanna Schumi, ich bin Beauty Editor, Beauty Bloggerin und Beauty Podcasterin. In diesem Podcast lade ich mir interessante Menschen aus der Beauty Branche ein oder andere spannende GesprächspartnerInnen, mit denen ich gemeinsam das Thema Beauty hörbar machen möchte. Heute spreche ich mit Alo Piniak, Head of Workit Training Hamburg, Personal Trainer und Bewegungspapst, wie ich ihn nenne. Seine Instagram-Stories sind spätestens nach dem letzten Jahr legendär, seine Ansichten zwar nicht neu, aber wahnsinnig erfrischend und sie helfen. Ich liebe es, mich mit Alo zu unterhalten und schöpfe aus seiner Expertise viel Kraft und einen liebevollen Blick auf meinen Körper. Bevor wir loslegen, ein besonderer Hinweis für diese Episode. Wir sprechen in dieser Folge über Ernährung und Abnehmen und dazu gibt es ja ganz viele Ansichten und Meinungen. Ich habe mir bewusst meinen Gesprächspartner dafür ausgesucht, weil Alo ein gesundes Körperbild vertritt. Ich bin mir bewusst, dass es viele weitere Ansichten, Meinungen und Konzepte gibt. Ich habe in Alo nicht nur einen Trainer, sondern eine Vertrauensperson gefunden, die keinen Druck auf meinen Körper ausübt und denke, dass er für diese Episode, also das erste Mal, dass man über so ein Thema spricht, genau der Richtige ist. Falls du ein Problem mit deinem Essverhalten hast oder sogar sicher bist, dass du an einer Essstörung leidest, hol dir bitte Hilfe. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man da selbst nicht oder nicht so leicht rauskommt und die Heilung dein Leben positiv verändern wird. Es gibt dazu viele Hotlines und Beratungspunkte in deiner Stadt, wo auch immer du wohnst. Weihe deine Familie oder Freunde ein und sei dir immer bewusst, du bist nicht alleine. Und noch ein kleiner Hinweis. Als wir diese Episode mit Alo aufgenommen haben, stand der Name des neuen Workit Online-Programms noch nicht fest. Wir nennen im Gespräch noch den Arbeitstitel, wie man so schön sagt. Jetzt ist es aber soweit, das Programm ist raus, erscheint zeitgleich mit dieser Podcast-Episode und nennt sich Endlich richtig fett. Mehr dazu findet ihr auf der Website von Alo und seinem Team workittraining.de oder auf deren Instagram-Account. Bevor es jetzt losgeht, noch eine kleine Werbepause. Ich darf euch jetzt den Supporter dieser Podcast-Episode vorstellen, Illumi. Illumi kennt ihr aber wahrscheinlich bereits aus der einen oder anderen Podcast-Episode, vielleicht aus der Folge mit meiner Freundin Suse Karloff, in der wir so von den Beautiful Age-Kapseln geschwärmt haben. Suse ist wie ich kann das ganz offiziell jetzt so sagen, Illumi-Fan. Illumi macht 100% vegane Nahrungsergänzung auf Basis traditioneller Kräuter und Pilzen mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Entwickelt wird Illumi mit einem Team aus TCM-ExpertInnen und ErnährungswissenschaftlerInnen unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards. Illumi hakt mit der smarten Nahrungsergänzung genau da ein, wo uns noch etwas fehlt oder wir ja vielleicht noch ein bisschen Support brauchen, zum Beispiel für Haare und Nägel. Und genau dafür teste ich jetzt ab sofort die Beauty-Hyaluron-Kapseln für strahlende Haut, für starke Nägel und schöne Haare. Außerdem eignen sich die Kapseln zur Unterstützung der natürlichen Kollagenbildung sowie zum Schutz vor oxidativem Stress. Die Kapseln enthalten hochwertige Kräuter und geprüfte Vitalpilze, unter anderem Reishi, Kamokamo, Shisandra, Ashwagandha und Ginseng. Außerdem dabei natürliches Vitamin C, Vitamin A, Zink und Biotin. Alle Illumi-Produkte kann man übrigens individuell miteinander kombinieren und für eine 1-3 Monatskur oder auch langfristig anwenden. Zu einigen Illumi-Produkten gibt es übrigens auch einen Refill-Beutel mit 2 Monatsvorrat zum Nachfüllen und zum Vorteilspreis. Ich habe mir jetzt gerade meine geliebten Beautiful Age Kapseln nachbestellt, zu denen ich euch gleich im zweiten Werbefenster noch was erzähle. Falls ihr auch bestellen wollt zum ersten Mal oder ein Refill-Beutel braucht, tippt doch am Ende eurer Bestellung den Code HANNA15 ein und bekommt 15% auf das gesamte Illumi-Angebot bis zum 15. April 2021. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit eurer Bestellung. Abnehmen. Ein ewiges Thema, oder? Gerade bei vielen Frauen scheint es eine never-ending story zu sein. Ein ewiger Optimierungskampf mit sich selbst. Klar, das hat schon was mit den Körperbildern zu tun, die wir in der Werbung sehen, gegen die ich mit meiner Arbeit ja ankämpfen möchte. Obwohl wir eigentlich wissen, dass nicht jeder eine 36 haben kann, ist, so glaube ich, vielen nicht klar, dass nicht in jedem Körper ein schlanker Mensch schlummert, den wir einfach nur knacken, also nur erreichen müssen. Das wird uns oft suggeriert, aber das ist unnatürlich und so ist der Weg kein schöner, voller krampfhafter Disziplin, falscher Idealen und führt oft in eine Essstörung. Als ich Alo Piniak das erste Mal treffe, bin ich schon längst über meine Essstörung hinweg. Dazu erzähle ich ein anderes Mal gerne mal was, aber ja, selbst damals hat die Begegnung meine Sicht auf mich, meinen Körper und mein Essverhalten verändert. Alo sagte damals zu mir, du isst zu wenig und ich wusste nicht, ob ich hysterisch lachen oder mich einfach freuen sollte. Was das bedeutet, was das mit dem richtigen Training zu tun hat und warum Alo auch nach vielen Jahren an seinen Worten festhält und immer wieder die gleichen Bewegungsmuster bei seinen Klientinnen findet, möchte ich ihn heute in diesem Gespräch selbst fragen. Und deswegen freue ich mich jetzt zu sagen, herzlich willkommen, Alo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig. Ich habe die letzten Gespräche, das weiß niemand, das verrate ich dir jetzt, immer so ein bisschen als Eisbrecher eine Sache, bevor man so mit dem Gespräch loslegt, habe ich immer so eine Geschichte erzählt, und zwar, dass mein Magen immer knurrt, wenn ich eine Podcast-Episode aufnehme. Okay. Meistens nehme ich ja Podcasts um 10, 11 Uhr morgens im Tonstudio auf. Und ja, die letzten Male war das so, dass mein Magen so laut geknurrt hat, dass sogar der Tonmann, also hinter der Scheibe, gehört hat, dass mein Magen knurrt. Und ich habe mir gedacht, das kann ich dieses Mal auf keinen Fall bringen.
Nee, das geht nicht.
Deswegen habe ich echt versucht, mir Frühstück reinzustopfen und bin hier und hoffe, dass mein Magen nicht knurrt.
Ich höre nichts. Ja.
Ich freue mich wirklich total, dass du hier bist. Ich habe überlegt, wann wir uns das erste Mal getroffen haben. Und als ich das erste Mal bei dir war, wusste ich nicht so wirklich noch, was du machst und wofür du stehst. Du deckst halt wirklich so, es gibt ja dieses schöne Wort holistisch, aber du deckst das schon ganz gut für mich ab. Und als ich das erste Mal bei dir war, hast du gefragt, was ich möchte. Hast du gefragt, was ich erreichen möchte. Und ich konnte dir keine Antwort geben, aber ich wollte natürlich sagen, ich will abnehmen. Wenn ich mir heute die Bilder angucke, ich war damals, glaube ich, schlanker als jetzt, denke ich, bin ich das total irre. Aber damals habe ich mir nicht getraut, das zu sagen, weil du auf mich im Gegensatz zu anderen Personal Trainern einfach einen anderen Eindruck gemacht hast. Du hast für mich von Anfang an so einen gesunden Eindruck gemacht. Weißt du, oft geht man so in Fitnessstudios und dann sagt man, ja klar, ich will abnehmen 5-7 Kilo. Und die sagen, okay, geil, machen wir irgendwie so. Und ich habe bei dir irgendwie von Anfang an gedacht, ich kann es nicht bringen. So.
Lustig, wollte ich gar nicht einschüchtern oder so.
Nein, das hat nichts mit Einschüchtern zu tun, sondern ich glaube, du spiegelst das einfach so wieder, dass ich dann plötzlich gedacht habe, hey, das ist irgendwie nicht cool. Also ich habe ja eingangs gesagt, ich habe da noch nie so offiziell drüber gesprochen, dass ich eine Essstörung hatte, und zwar ganz, ganz lange. Und obwohl ich therapiert wurde, sind gewisse Dinge, glaube ich, die kriegst du nie aus deinem Körper raus. Ich arbeite da wirklich mein ganzes Leben lang hart dran. Ist es denn so, dass wenn andere KundInnen zu dir kommen, dass das meistens das Erste ist, dass die 80% sagen, ich will abnehmen?
Nein.
Nee?
Nein. Ich glaube, dass das Abnehmen so ein Thema ist, wo ganz viele sagen, da muss ich mich selbst durchbeißen, das muss gehen, da muss ich einfach nur mehr Disziplin haben, noch härter gegen mich selbst sein und dann habe ich das gefälligst zu schaffen und ich habe es schon mal mit der Blabla sonst was Diät auch schon geschafft und das muss ich einfach nur wieder machen. Zu mir kommen sie, wenn es irgendein Problem gibt, an dem sie schon lang hadern, sowas wie Schmerzen. Also ich habe immer wieder Rückenschmerzen, krieg's nicht hin. Ich habe immer wieder Nackenschmerzen und ich krieg's nicht hin. Aha. Und das ist dann häufig okay als Grund zu sagen, ich mache den ganzen Aufwand. Ich zahle viel Geld für einen Trainer, ich mache den Aufwand, da regelmäßig hinzugehen.
Weil der Schmerz die Richtung angibt.
Genau, weil Schmerz genug Leidensdruck ist und weil Schmerz einen ja auch davon abhält, wirklich sein Leben zu führen. Und häufig ist es aber so, dass es eben dann der zweite Punkt ist. Und was ist denn mit Abnehmen? Und dann ist es aber häufig schon so, dass die Kunden schon so viel über den Körper gelernt haben, dass sie da ganz anders rangehen. Und
du meinst nach ein paar Stunden bei dir?
So genau. Das häufige Problem, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht bei uns im Training sind, ist, dass die versuchen, sehr stark gegen sich zu arbeiten, sich auszuhungern, sich zu quälen, mehr zu quälen, ganz viel Disziplin. Und das funktioniert nicht bei gar nichts eigentlich, auch nicht bei Schmerz. Und wenn man dann wegen des eigentlichen Grundes, kann auch Knie oder whatever sein.
Ja, wenn man da, ich schiere es wie bei mir.
Ja, ich schiere es auch gerne. Und wenn man dann da gelernt hat, dass das vielleicht anders funktioniert, dann ist es leichter, den Weg dahin zu führen, dass das beim Abnehmen auch nicht geht und dass grundsätzlich den Körper quälen vielleicht gar nicht so eine kluge Idee ist.
Als ich bei dir war, meintest du zu mir, ich sollte dir ja mal aufschreiben, was ich so esse und auch Bilder schicken. Also einfach so ein Querschnitt von dem, was ich zu mir nehme. Und das haben wir ja damals gemacht und das haben wir ja auch letzten Sommer gemacht. Und dann hast du mich irgendwann angerufen und mir eine Sprachnachricht geschickt.
Oder Alter, das geht gar nicht.
Du sagst so, Jesus Maria, what are you doing? So, ja. Warum essen wir zu wenig, Alo? Warum, woher kommt dieses, du hast mir gesagt, Hanna, du isst zu wenig? Daher die Frage, warum essen wir zu wenig oder die meisten Menschen?
Also für mich eine super schwierige Frage, ich bin Trainer, aber also ich glaube, eine Sache ist natürlich das Ideal, Frauen müssen schlank sein, Fett ist nicht hip und sozusagen der ständige Kampf dagegen steckt auf jeden Fall drin. Dann habe ich auch das Gefühl, dass es häufig als Tugend gesehen wird und da habe ich dann ganz viel Mühe mit. Im Sinne von, ich bin nicht so ein Vielfraß, ich brauche nicht so viel, ich komme mit wenig aus, so als wäre das was Positives. Und das ist wirklich sehr absurd, weil wir auf der einen Seite immer mehr Leistung von unserem Körper fordern, mit Sport und mit wahnsinnig langen Arbeitstagen und mit wahnsinnig viel Hirnschmalz, was alles Energie kostet. Und dann auf der einen Seite mehr Leistung abzufordern und auf der anderen Seite aber weniger Nährstoff zu geben, ist schwer unlogisch. Das funktioniert nicht. Man kann nicht mit dem Auto fahren, wo kein Benzin drin ist. Und ja, also diese Mischung von, ich möchte schlank sein, es ist sowieso nicht schick, nicht angesagt, viel zu essen, verbunden mit dem permanenten, es klappt, aber ich bin immer noch nicht so dünn, wie ich gern sein möchte. Ich glaube, das ist so eine Spirale, die sich relativ schnell verselbstständigen kann.
Absolut, ich glaube auch einfach, ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen. Ich glaube, am Ende haben ja, ich habe das eingangs gesagt, das ist natürlich ein sehr großes Thema, haben aber natürlich solche Mechaniken und solche psychologischen, wie soll man sagen, Zusammenhänge auch oft natürlich mit ganz was anderem zu tun. Ne? Also Klar. Bei mir war das definitiv, dass das eine Familiengeschichte war und ich mal die Macht über meinen Körper zurückhaben wollte, so über mein Wesen. Das habe ich erst viel, viel später verstanden. Ja. Und da passiert nämlich genau das, was du sagst, ne? Dass man sagt, ich sag, wie viel da reinkommt und wie viel da nicht reinkommt. Ja. So. Aber gehen wir mal davon aus, dass jemand jetzt noch nicht in wirklich einer heftigen Störung irgendwie drinnen ist, sondern die kommen jetzt zu dir, so wie ich, und fotografieren dann ihr Essen und du denkst dir so, wie jetzt nur eine Mahlzeit am Tag oder wie nur zwei. Also was ist zu wenig Essen? Wie kommst du da drauf?
Also das hat immer unterschiedliche Gründe. Also klar, wenn jemand nur eine Mahlzeit am Tag isst, dann schafft er auf jeden Fall nicht so viel Energie, wie er braucht für seinen Alltag. Aber es gibt auch den neueren Grund, dass viele Menschen wissen, was gesunde Ernährung ist. Also es kommt eigentlich keiner rein und sagt, ich dachte, Currywurst Pommes ist eine gute Sache, sondern die wissen alle schon, dass Gemüse, irgendwie hochwertige Fette, Fleisch, wenn man es isst, Nüsse, solche Sachen, dass alles Naturbelassene irgendwie hochwertig und gesünder ist. Das Problem ist aber, dass all diese Nahrungsmittel viel weniger Kalorien haben als das, was man vorher kohlenhydratreich, Nudeln, Süßigkeiten gegessen hat. Und wenn man dann anfängt, gesünder zu essen, dann reduzieren sich häufig ganz, ganz massiv die Kalorien. Also alles, was Richtung Low Carb geht halt. Und das Defizit an Kalorien kann sehr schnell so groß werden, dass es demjenigen eigentlich schlecht geht. Das Gehirn schon nicht mehr richtig funktioniert, die Leistungsfähigkeit nicht mehr da ist, Immunsystem auch runtergeht. Und dann passiert häufig sowas, dass er nämlich auf der Waage sieht, ah, das klappt aber. Was ganz trügerisch ist. Weil wenn ich da jetzt mit meiner blöden Autometapher bleibe, ist einfach der Tank leer. Das heißt, man hat nicht wirklich Gewicht verloren, sondern man hat einfach seine Energie aus dem Körper entleert. Der Darm ist leer, die Muskeln sind leer. Und dann wiegt man weniger und sagt, hey Mensch, super Erfolg. Und dahinter verschwindet dann vielleicht, dass man eigentlich ganz genau merkt, dass es einem total dreckig geht.
Das heißt, viele, die sich dann so einen eisernen Plan zurechtlegen sozusagen oder sagen, ich esse nur eine Mahlzeit oder vielleicht zwei am Tag, die dann total müde werden, gestehen sich das vielleicht gar nicht ein, dass sie vielleicht viel mehr Kraft hätten, wenn sie regelmäßig essen würden, so wie du es vorschlägst zum Beispiel.
Ja, genau. Und es ist auch ganz viel Widerwille, wenn ich dann jemandem sage, pass auf, so geht's nicht. Wir versuchen ja häufig, jemandem zu helfen, irgendwo Muskulatur aufzubauen, um die Haltung zu korrigieren, um bessere Bewegungsmuster zu erzeugen, damit derjenige im Alltag besser klarkommt, vielleicht in seinem Sport besser klarkommt oder, wenn er es will, halt auch eben Körperfett verlieren kann. Aber dafür braucht man erstmal einen Körper, dem es gut geht, der ausreichend Muskulatur hat, der gerade stehen kann, der mühelos viele Dinge tun kann. Und wenn ich dann jemandem sage, so können wir diesen Körper nicht aufbauen, denn dein Körper wird einen Teufel tun, bei so wenig Kalorien noch Muskeln aufzubauen, denn die würden ja noch mehr Energie verbrauchen, dann stoße ich auf so einen Widerwillen im Sinne von, aber ich kann doch nicht so viel fressen. Und dann wird es dann häufig emotionaler im Sinne von, ich will das nicht und das ist eklig oder das darf man nicht. Oder wo man sagt,
Schwierig. Also
ich weiß genau, von was du sprichst. Ich habe dir das ja schon erzählt und viele wissen das ja auch. Ich frühstücke nicht, also heute schon, aber ich frühstücke nicht und das habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Ne? Ich trinke halt morgens 2 Kaffee, das streckt sich dann so bis um 11 und dann denke ich mir um 11 irgendwann, ja, jetzt hätte ich dann schon Hunger. Ach, dann warte ich jetzt noch aufs Mittagessen, weißt du so. Und dann werden nochmal irgendwie 2 Stunden überbrückt oder 1,5 oder wie, ich esse auch manchmal so Omi-mäßig um 12. Aber am Ende sind es 2 Mahlzeiten am Tag, die ich dann zu mir nehme und dann wundere ich mich, dass ich halt so einen Zuckerflash irgendwie abends kriege. Und damals hattest du mir ja erzählt.
Das passiert dann, ja.
Das passiert, weil man einfach zu wenig Kalorien aufnimmt und mein Körper sich wahrscheinlich dann denkt so, was machst du mit mir?
Gib mir Kalorien jetzt, egal was, sofort.
Ich kenne das, das ist tatsächlich schwierig, weil ich wurde weder so erzogen, ne, dann ist es in unserer Gesellschaft, wie du sagst, es ist immer so gefühlt ganz schick, Kaffee und eine Zigarette morgens. So. Es ist auch kein, also nicht bei allen,
nein,
aber
nein, klar, ich kenn das. Ich
schau mal nach Frankreich, da ist es schick, ne? Also bei ganz vielen so. Hm. Aber wie kriegt man denn jetzt für sich raus, nicht alle HörerInnen können leider zu dir, ja, aber wie kriegt man denn raus, was so sein Grundumsatz ist? Also was wäre denn gut zu erreichen? Also du willst ja jetzt auch nicht, dass die Leute alles nur wahllos in sich reinstopfen, sozusagen.
Nein, das ist auch das gesunde Essen ist total richtig und das sollte man auf jeden Fall so machen und das hilft. Aber es macht es einfach schwerer, genug Kalorien aufzunehmen. Also es gibt im Internet 1000 Rechner, wo man seine Daten eintragen kann. Und dann ist aber das Problem, was man wissen muss, dass die alle immer schon darauf ausgelegt sind, dass sie sagen, wer seine Kalorien errechnet, der will bestimmt abnehmen. Also geben die immer schon ein Defizit raus. Das heißt, wenn jetzt eine, keine Ahnung, 70 Kilo Frau da irgendwas eingibt, dann werden da vielleicht 2000 Kalorien rauskommen. Das ist aber schon immer mit einem Defizit in der Hoffnung, dass sie dann damit Fett verliert. Eigentlich braucht sie 2,4, 2,5, je nachdem, was sie tatsächlich tut. Das heißt, man könnte ins Internet gehen, so einen Rechner durchführen und dann auf die Zahl nochmal 10-20% draufschlagen.
Klingt jetzt irgendwie unseriös. Also total. Klingt irgendwie total, man soll das wahrscheinlich einfach nicht machen.
Nee, also ich empfehle es auch nicht. Also wenn man jetzt sehr viel Interesse an dem Thema hat oder einen Sport sehr ernst nimmt, wo man zum Beispiel in einer Gewichtsklasse antritt oder sowas, dann muss man solche Spielchen machen. Ansonsten ist der deutlich einfachere Weg, die Waage auf jeden Fall wegzuschmeißen. Der Wert der Waage ist null. Das sagt überhaupt nichts Sinnvolles aus. Und mit irgendeiner Sportart, Trainingsart, irgendwas anzufangen und zu gucken, ob es einem beim Training gut geht und ob man darin besser wird. Denn das Prinzip von Training ist, wenn ich heute trainiere, dann bin ich beim nächsten Mal besser. Das muss nicht viel sein, aber wenn man jetzt sagt, ich fange an mit um Block gehen, ist es beim nächsten Mal möglich, um den Block und um noch einen halben weiteren Block zu gehen. Denn der Körper lässt nur dann eine Steigerung zu, der lässt dich nur Muskeln aufbauen, Kreislauf aufbauen, mehr Leistung bringen, wenn er genug hat. Und wenn man aber merkt, man trainiert und beim nächsten Mal fällt einem das gleiche Training schwerer oder man kann nicht steigern, dann stimmt schon irgendwas nicht. Und ein anderes Maß gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Denn alles andere sind immer Rechnungen, wo so viele Sachen einfließen, die man überhaupt nicht steuern kann. Wenn man sich an einem Tag aufgeregt hat, dann kostet das gleich 300 Kalorien. Und wie will man das mit einberechnen?
Ja, verstehe schon. Es ist natürlich dann irgendwo ein schwieriges, selber dann irgendwie über sich Herr oder Herrin irgendwie zu spielen sozusagen und zu sagen, also weißt du, ich würde das so gerne festmachen, an was man dann entscheidet, wann nimmt man ab und wann irgendwie nicht. Also für mich macht das total Sinn, irgendwie zu sagen, man hat irgendwie ein Ziel, man möchte irgendwie einen Marathon laufen. Mhm. Ich habe zu dir damals gesagt, und das ist nach wie vor so, ich möchte eine starke Mitte haben. So. Mhm. Ich habe ja nie das Gefühl, also ich weiß, was bei mir möglich ist und was nicht möglich ist, aber die starke Mitte brauche ich so für mein Gefühl. Also das hat was mit zu meinem Selbstbewusstsein sozusagen zu
tun. Verstehe
total, klar. Und das war mein Ziel. Und ich habe mir dann gedacht, naja, also wenn sich bei mir Fett anlagert, dann immer um den Bauch rum sozusagen. Und wie soll sich mein Bauch stark anfühlen, wenn im Sitzen dann eine Wurst ist, weißt du so? Also, weißt du, was ich meine? Ja, das war halt so mein Thema.
Ja,
Da ist ja jeder anders. Der nächste sagt irgendwie, ich hab's auf den Hüften, der nächste sagt irgendwie, ich hab's am Po. Und manchmal ist das Bild einfach ein falsches. Also wie geht man dann denn irgendwie ran?
Da gibt's auch eine einfache Empfehlung. Das Problem ist, dass Fett was wahnsinnig subjektiv Empfundenes ist. Also das heißt, an dem einen Tag steht man vor dem Spiegel und sagt, oh Gott, was ist das denn? Einen Tag später denkt man, Mensch, geht eigentlich. Und das ist eigentlich nur Tagesform. Und sehr sinnvoll ist schlichtweg, das Fett zu messen. Und da gibt es eine sehr einfache Methode. Man kann sich im Internet für 5 € eine Fettzange kaufen.
Ah, das ist das Ding, was du hast.
Ja, die kleine fiese Zange.
Aber also wie geht man jetzt daran? Man bestellt sich eine Fettzange und dann, genau. Wo misst man dann?
Da gibt es verschiedene Punkte und da ist auch eine Anleitung bei. Und da gibt es auch im Internet ganz viele Anleitungen, wie man das macht. Das ist wirklich nicht schwer. Man nimmt sich eine Hautfalte und dann misst man mit dieser Fettzange, wie dick diese Hautfalte ist. Und dann hat man einen ganz klaren Wert. Und der Unterschied ist, dass man da ganz genau weiß, stimmt denn das jetzt, was ich denke? Den einen Tag steht man vor dem Spiegel und denkt, oh Gott, ich habe wahnsinnig zugenommen. Ich war ja auch am Wochenende feiern und so weiter. Und dann misst man und merkt, 25 Millimeter. Und dann denkt man, oh Gott, das ist total schlimm. Und dann macht man eine Woche alles richtig und denkt, Mensch, ich sehe richtig gut aus, richtig großartig. Ich habe alles richtig gemacht. Und dann misst man, Mensch, 24 Millimeter. Toll. Ja, und dann geht man wieder feiern und dann merkt man, Mensch, 25 Millimeter. Das heißt, es ist überhaupt nicht so eine Schwankung. Fett ist wahnsinnig konstant. Fett ist nicht so, wie man das in seiner Empfindung hat, sondern um ein Kilo Fett zu verlieren, braucht man 3 Wochen, wenn man alles richtig macht. Es geht nicht schneller. Diese Geschichten mit, ich habe in 6 Wochen 10 Kilo verloren, so, das ist völlig unmöglich. Zumindest was Fett angeht.
Weil du meinst, dann ist es mehr Wasserverlust zum Beispiel, genau. Oder
Genau. Fasern. Also es gibt's ganz häufig diese, deswegen ist es so wichtig, die Waage wegzuschmeißen. Es gibt's ganz häufig, ich habe mit der, schieß mich tot, Schwachsinnsdiät, 10 Kilo verloren in irgendeinem absurden Zeitraum. Und da es aber nicht möglich ist, mehr als 1 Kilo Fett in 3 Wochen zu verlieren, weiß man, dass es was anderes ist. Und was es normalerweise ist, ist einfach Darminhalt. Das heißt, die Dinge, die im Darm sind, die man isst, wiegen. Aha. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen auf einmal nichts mehr isst, dann wird man leichter. Und dann verliert man auch Wasser, klar. Dann verliert man auch in die Muskel eingelagerte Energie. Und im schlimmsten Fall, sehr wahrscheinlich, verliert man auch 1 Kilo oder 2 Muskeln. Das heißt also, von diesen 10 Kilo, die man in 6 Wochen verloren hat, ist sehr wahrscheinlich nicht mal 1 Kilo Fett, sondern es ist einfach ein entleerter Körper.
Das klingt irgendwie sehr mager. Also das klingt jetzt irgendwie gerade sehr, sehr schlappi irgendwie. Also es klingt nicht schön, jetzt,
wie du das so erzählst. Nein, ist auch nicht so. Also es ist wirklich schlecht, weil man damit im Prinzip das Fett konstant hält, die Muskelmasse runterreißt, sich selbst aber unglaublich schwächt. Und wenn man dann wieder anfängt zu essen, dann füllt man ja alles wieder auf. Das heißt, man hat danach genau das gleiche Gewicht wie vorher, aber ein schlechteres Verhältnis von Fett zu Muskel. Und dieses Verhältnis bestimmt darüber, ob man zukünftig abnehmen wird oder zunehmen wird. Das heißt, wenn man dann wieder normal weiter isst oder auch besser isst, hat man trotzdem schlechteres Verhältnis und man wird langsam wieder dicker werden. Und dann macht man dieselbe Kaskade im schlimmsten Fall nochmal, schwächt sich wieder massiv. Und wenn man sowas 5, 6 Mal gemacht hat, dann hat man häufig einen Zustand, aus dem man so nicht wieder rauskommt.
Da passt eigentlich meine Frage ganz gut dazu, die ich aus aktuellem Anlass stelle, weil ich merke, diese ganzen Fastenkuren, du fleckst schon die Hände über den Kopf. So, jetzt ist aktuell so, dass du natürlich diese Fastenkuren in Hotels und Einrichtungen nicht machen kannst. Und ich merke, es werden gerade massiv diese Saftkuren beworben. So, ich bin da ein totaler Gegner davon. Ich kann mir vorstellen, du auch. Ich wollte dich nur fragen, ist es so? Und wenn ja, warum?
Es ist natürlich wahnsinnig einseitig und eine Menge Stoffe fehlen. Aber ich glaube, bei den meisten werden dann auch zumindest noch Eiweiße und Fette und sowas dazugegeben. Das heißt also, es fehlt von der Art der Nährstoffe möglicherweise gar nicht so viel. Mhm. Und natürlich sind es auch gesunde Säfte, keine Frage. Aber die Frage der Kalorien bleibt. Das heißt also, wenn eine 70 Kilo Frau 2.500 Kalorien braucht, dann kriegt sie über so eine Saftkur vielleicht 1.000 oder so. Ja. Wenn überhaupt. Ja, das muss man erstmal trinken.
Ja.
Und was dann passiert, ist ganz schlimm. Der Körper reagiert da ganz krass drauf. Der sagt nämlich, mir fehlen 1.500 Kalorien. Aus Fett kann ich sie nicht holen. Kann ich später erklären, warum. Aber aus Fett werden sie nicht geholt. Punkt. Und was mache ich denn dann? Dann reduziert er alles, was Energie verbraucht. Und was Energie verbraucht, ist Muskelmasse, also stößt er Muskelmasse ab. Was Energie verbraucht, ist Kreislauf, also reduziert er den Kreislauf, man ist platt. Mhm. Was er auch reduziert, ist die Zufuhr zum Gehirn. Das heißt, man ist teilweise unkonzentriert oder depressiv oder beides.
Oder dizzy so, ne? Das kennt man ja auch.
Schwindel, klar, das ist dann Kreislauf allerdings, ja.
Ah, ja.
Und alles das macht er, um Energie zu sparen. Das Einzige, was er ganz sicher nicht macht, ist Fett verbrennen, weil er sagt, hier ist gerade eine Hungersnot. Das Fett spare ich mir auf für die Zeit, wenn gar nichts mehr kommt.
Es gibt ja immer dieses Bild, habe ich in Ernährungsbüchern mal gesehen, dass man sagt, das ist irgendwie diese Kriegssituation. Ne? Also dieses, genau, ich muss einmal komplett runterfahren, es wird quasi auf Pause gedrückt. Ich ziehe vom Körper alles Nötige raus, damit ich überlebe. Ist das dann genau der Modus?
Winterschlaf.
Er klingt gemütlich, ist es eigentlich nicht.
Wenn man nicht arbeiten muss oder so, super.
Ja, wobei, also ich habe es jetzt gerade beim Freund gesehen, der das gemacht hat, und ich habe mich dann irgendwann echt erschrocken nach. Der hat das jetzt echt meines Erachtens zu lange gemacht, und natürlich wollte er abnehmen. Und ich habe ihn dann gesehen und am Ende sah er aus wie ein Häufchen Elend. War natürlich dünner so im Gesicht, aber war auch blass, sehr, sehr blass, und lag die ganze Zeit mit der Decke irgendwie rum. Und dann habe ich gedacht so...
Und kalt auch.
Natürlich, es war ihm einfach
kein
kalt.
Kreislauf. Und genau, kein
wo soll die Energie dann herkommen von 5 Säften und dem schönen Mandelsaft am Abend? Ne? Ja. Also deswegen, ich halte da irgendwie nichts davon, weil ich aber einfach auch gemerkt habe, es geht anders. Jetzt würde mich aber nochmal interessieren, ich kann ja dann gleich nochmal erzählen, was bei mir passiert ist, nachdem wir uns ja das erste Mal getroffen haben. Mhm. Warum ist es denn nicht so, dass der Körper einfach sagt, hey, ich habe hier ein Fettpolster und ich ziehe da das einfach raus?
Ja, das wäre schön. Wenn das so einfach wäre, dann wäre, glaube ich,
wir alle
dünn sein überhaupt kein Ideal sozusagen. Es ist... Mhm. Einfach schwierig. Der Fettstoffwechsel ist ein Skill, also ist etwas, was der Körper kann oder nicht, so wie jonglieren oder so. Und er braucht ganz spezielle Bedingungen, damit das überhaupt geht. Denn vor, weiß nicht, 10, 20, 30.000 Jahren war es so, dass Fett was ganz Besonderes war. Es gab im Prinzip keine dicken Menschen, weil das die Umwelt überhaupt nicht hergegeben hat. Und deswegen war es auch keine wichtige Fähigkeit, Fett zu verbrennen, weil kam eh nicht vor. Und wenn das passieren soll, müssen ganz spezielle Bedingungen erfüllt sein. Und ich kann die gerne aufzählen, aber die erfüllen sich nicht zufällig. Und die Bedingung ist auch nicht einfach nur ein großes Kaloriendefizit, sondern die Bedingungen sind einmal, dass der Insulinspiegel unten ist. Das heißt also, immer wenn ich was esse, blocke ich meine Fettverbrennung für 2-3 Stunden. Dann ist es so, dass Stress die Fettverbrennung blockt. Das heißt, sobald man gestresst ist, verhindert man seinen Fettstoffwechsel. Und wenn man nur gestresst ist, weil man zu wenig Kalorien hat, was ich meine? Was auch wahnsinnig wichtig ist, ist das Verhältnis von aktiver zu inaktiver Körpermasse. Das heißt also, man braucht eine Menge Muskelmasse, häufig mehr als jemand hat, um den Fettstoffwechsel überhaupt anzutreiben. Wenn man aber jetzt schon zu platt ist, um überhaupt irgendwie seine Muskelmasse auch zu trainieren, tut
ist
man genau...
Ist eine Pattstellung.
Komplett. Also man bringt sich wirklich komplett in die Schachmattposition. Da kommt man so nicht raus. Das sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit es überhaupt einen Fettstoffwechsel gibt. Dann ist aber der Fettstoffwechsel immer noch ein Skill, den man üben muss. Und dieses Üben bedeutet sehr schnell sehr viel Energie verbrauchen. Das heißt also, ein Intervalltraining, in dem ich 30 Sekunden Vollgas gebe, 30 Sekunden Pause mache, ist ein großartiges Fettstoffwechseltraining. Im Gegensatz zu langer, ruhiger Ausdauer, das bringt da nicht so viel, ist auch gesund und schön, aber hat mit Fett nicht so viel zu tun. Das heißt, man müsste auch noch täglich ein Intervalltraining machen.
Täglich?
Genau. Das heißt also, täglich ein Intervalltraining, genug Kalorien, damit er den Nährstoff nicht runterfährt. Krafttraining. Und habe ich Insulinpausen schon gesagt? Weiß ich nicht.
Du hast damals zu mir gesagt, das war mir komplett neu. Ich soll bis zu 3 Mahlzeiten, sage ich jetzt was, am Tag essen. Wenn es 4 sind, sind es 4, egal wie lange ich auf bin. Mhm. Aber ich soll halt 5 Stunden Pause dazwischen machen. Oder 4 bis 5 hast du damals, glaube ich, gesagt. Und ich habe das ja eisern durchgezogen. Ne?
Ja,
also,
eiskalt.
Das eiskalt durchgezogen. Und dazwischen meintest du auf jeden Fall nur Wasser und schwarzen Kaffee trinken. So.
Genau.
Und natürlich kam meine Frage, ob ich meinen schönen Milchkaffee trinken darf. Hast du gesagt, nein.
Nein. und weitere Nachfrage. Auch nein.
Auch wieder nein, genau. Als du mit so diesen Insulinpausen geraten hast, habe ich dich gefragt, was mit Süßigkeiten ist. Und dann, und dann hast du gesagt, in der ersten Phase kannst du machen, aber dann gleich hinter einer Mahlzeit hinterher essen sozusagen. Ich brauche mal nur so ein Stück, weißt du? Nur so ein kleines Stück.
Ich esse auch gerne Schokolade, also ganz klar.
Ja, wer nicht. Also gibt es auch welche, die nicht gerne Schokolade essen. Ja. Und dann habe ich eigentlich genau das alles gemacht, was du mir gerade gesagt hast. Zuerst habe ich mich gewehrt gegen das Frühstück. Jetzt musste ich den Kaffee zum Frühstück irgendwie trinken. Mäh. Und alles, ich fand alles blöd irgendwie. Aber ich wollte das wissen. Ich wollte wissen, was passiert so. Und am Ende habe ich so viel gegessen in dieser Zeit. Und irgendwann nach mehreren Wochen, wir haben uns ja ein paar Mal damals gesehen, habe ich, glaube ich, ich habe auf jeden Fall Umfang verloren. Ich weiß ja nicht, wie viel Kilos das waren. Ich habe seit der letzten Wohnung keine Waage mehr.
Gut so.
Ich passe ja in die Jeans rein oder nicht, weißt du so. Und dann gab es ja auch noch deine Fettzange sozusagen. Ja. Und da meintest du, krass, du hast dich echt eisern dran gehalten. Und ich meine, ja, und ich habe die ganze Zeit volle Kanone gegessen. So.
Super.
Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Aber trotzdem habe ich damals bemerkt, wie gut mir das tut. So. Und dass ich total gut geschlafen habe und keine schlechte Laune hatte. Ich durfte Pommes irgendwie essen. Weißt du so, es war...
ja, genau. Es ist so häufig so, dass solche Dinge, die man was völlig anderem zuordnet, doch das sind. Also zum Beispiel Menschen, die massive Probleme haben einzuschlafen, haben häufig ein Wahnsinnskaloriendefizit und können nicht schlafen, einfach weil der Körper sagt, du kannst jetzt nicht schlafen gehen, du musst erstmal was zu essen holen, das geht nicht. Oder es gibt auch so Situationen, dass man abends einen Süßigkeiten-Flash kriegt und sagt, ich muss jetzt unbedingt einen Berg Schokolade essen, wo man fast sagen würde, ja, ist auch richtig so, weil du brauchst die Kalorien. Wahrscheinlich ist es sogar besser, die in Form von Süßigkeiten zu essen, als sie nicht zu essen. Noch besser ist natürlich, die in Form von hochwertiger Nahrung zu essen und gar nicht diesen Flash zu kriegen. Aber das muss man planen. Das ist klar. Wenn du unterwegs bist und dann stehst du vor, keine Ahnung, einem Brötchen oder noch ein Brötchen, dann ist das auf jeden Fall schwierig hinzukriegen, absolut.
Ja, das klingt jetzt komisch, dass man sagt, es ist auf Reisen schwierig genug zu essen, aber unterwegs mal schnell was zu essen und dann richtig viel reinzuhauen, ohne danach nicht irgendwie, ich mache ja auch gerne Nachmittagsschläfchen, wie du weißt, ne? Zu Hause habe ich einen super Rhythmus mittlerweile, weißt du so, aber naja, also wollte dich unbedingt noch fragen, ich habe vor kurzem eine Tabelle gesehen, wo alle Ernährungsformen und alle Diäten sozusagen, also da war auch sowas wie Intervallfasten, was ja auch auf diesen Blutzuckerspiegel sozusagen einspielt, aber die Tabelle war so interessant, weil man natürlich gesehen hat, dass all diese Formen, ne, Keto und Atkins und was es da alles gibt, immer auf das Defizit einspielen. Also am Ende will man ein Defizit erzeugen und nimmt so am Ende irgendwie ab. Gibt es denn Ernährungsformen, die du da kombinieren würdest? Oder sagst du einfach, nee, wenn man die 5 Stunden Pause macht, ist man ein gut ernährter, glücklicher Mensch und wird auch nicht in dieses Defizit reinfallen? Also mir kommt vor, diese Ernährungsformen wollen das Defizit haben und du sagst kein Defizit.
Das ist auch nicht ganz richtig. Ich weiß nicht, ich würde das normalerweise aufmalen oder so, aber wenn man Körperfett verlieren will, braucht man ein Defizit. Das stimmt. Mhm. Das Problem ist, sobald man einmal nachfragt, ist es halt doch viel komplizierter. Denn wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben und sagen, der Körper braucht 2500 Kalorien, dann hätte ich es ja am liebsten so, dass der Körper, wenn es hochkommt, 500 Kalorien aus körpereigenem Fett nimmt. Und dann muss ich aber noch 2000 Kalorien essen. Dann habe ich nämlich 2000 gegessen und 500 Kalorien aus körpereigenem Fett. Also habe ich ja wieder 2500 Kalorien. Nicht? Das Problem ist, wenn das gegessene Defizit auch nur zu klein ist, und es gibt kaum Menschen, die es schaffen, ein Defizit von 500 hinzukriegen, meistens eher 400 oder 300. Wenn ich also nur 1900 esse, dann bricht der ganze Organismus zusammen, dann passiert das, was wir beschrieben haben, ne? Kreislauf runter, alles runter, und man verbrennt überhaupt kein Fett mehr. Das heißt, dieses Defizit muss man unglaublich gefühlvoll steuern und gucken, dass man so viel isst, dass der Körper dann die Energie aus körpereigenem Fett holen kann. Und wenn er sie aus körpereigenem Fett holt, dann hat man auch keinen Hunger und kein Bedürfnis, irgendwas zu essen, weil die Energie kommt ja. Mhm. Aber 100 Kalorien zu wenig und die ganze Struktur bricht zusammen. Und deswegen ist es zu einfach zu sagen, du brauchst ein Defizit. Ja, brauchst du. Aber wie kannst du das denn erzeugen, indem du diese ganzen anderen Bedingungen erfüllst? Und deswegen ist es halt ein Ticken komplizierter, als die Leute mal tun. Das ärgert mich, weil viele halt immer sagen, ja, nee, du musst einfach nur weniger essen, als du zu dir nimmst oder so. Nee, das stimmt nicht. Und umgekehrt gibt es ja auch dieses Beispiel, was ich sehr häufig erlebe, von jemandem, der übergewichtig ist und dann eben doch zu mir kommt und sagt, ich bin übergewichtig, ich möchte abnehmen. Und wie kann denn das sein? Ich esse doch gar nichts. Wo ich dann sage, ja, ich weiß, deswegen bist du übergewichtig. Und wenn derjenige dann auf die Waage guckt und sieht, durch das mehr Essen nimmt er ja wieder zu auf der Waage, was einfach nur bedeutet, dass er mehr Benzin im Tank hat. Das ist schon schwierig, da durchzukommen. Und dann psychisch zu sagen, so, nee, kein Problem, der Trainer hat gesagt, ich muss mehr essen, ich vertraue dem da und ich bin cool. Ob ich jetzt 3 Kilo mehr habe oder nicht.
Wäre das denn die Schlussfolgerung, dass wenn jemand wirklich übergewichtig ist, wie auch immer das dann definiert wird, ne? Also ich weiß nicht, wie du zum BMI oder so stehst.
Katastrophe.
Also,
absolute Katastrophe. Okay. Völliger Schwachsinn.
Ja, ich finde das auch. Also mich hat das immer eine Zeit lang sehr gefesselt und sehr unglücklich gemacht, weil es einfach eine Zahl ist, die meines Erachtens nicht korrekt berechnet wird, weil sehr viel außer Acht gelassen wird. So.
Komplett. Völliger Unfug.
Aber dann würde ich jetzt mal sagen, wenn man wirklich merkt, okay, man hat schon wirklich ein bisschen Bauch und will halt, merkt man irgendwann passen halt die Blutwerte nicht mehr, dann hat man plötzlich an hohe Cholesterolwerte oder Cholesterinwerte zu haben. Ne? Würdest du dann irgendwie sagen, wenn jemand merkt, man geht in die Richtung, irgendwann wird es ja auch ungesund. So, ne? Es wird natürlich, oder irgendwie merkt, man hat schweren Atem, man kann sich nicht mehr gut bewegen, ne? Irgendwie sowas. Würdest du dann immer raten, dass man da mit jemandem rangeht? Oder, weil das klingt jetzt irgendwie sowas, wenn das manchmal ein zu großes ist, um das alleine überhaupt stemmen zu können. Dass man sozusagen sich jemanden wie dich sucht. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Frankfurt wohnt, in Frankfurt, oder man macht das mit dir per Skype, aber man muss ja irgendwo mal, wenn man in diesen ganzen alten Gedankenmustern drinnen ist sozusagen, muss ja jemand, genau wie du jetzt sagtest, irgendwie fangen an, mehr zu essen. Ne? Sagen. Ja, also, dass man sich jemanden, einen Experten sucht.
Es ist schwierig, Informationen zu finden, aber es ist wahnsinnig wichtig, einmal diese Informationen zu haben, denn ansonsten wird man gegen eine Wand rennen und den gleichen Fehler immer wieder machen. Das heißt, wenn man diese Informationen hat, dann kann man das sehr gut alleine und auch systematisch hinbekommen, dann ist es tatsächlich nicht so schwer, wenn man einmal weiß, worauf man achten muss.
Du hast ja schon 2 Online-Programme, also Nie wieder Rücken und Nie wieder Nacken. Ne? Kann ich jedem sehr empfehlen, der Rücken- oder Nackenschmerzen hat. Am besten macht man irgendwie beides so. Also zuerst Rücken und dann Nacken vielleicht. Im März kommt dann ja Nie wieder Bauch. Und das ist ja schon bald.
Ja, auf jeden Fall. Da wird es genau um diese Themen gehen. Also mit Nie wieder Bauch werden wir auf jeden Fall nicht den Drill Sergeant machen und da rumspringen und sagen, jetzt alle und wir quälen uns richtig, sondern da werde ich in aller Ruhe genau diese Mechanismen von A bis Z erklären und hoffentlich vielen Menschen zeigen, wie sie ihr Körpergewicht, ihr Körperfett auf ein Maß bringen, was sie gut finden, ohne sich selbst zu quälen, ohne sich selbst weh zu tun.
Ja. Und man kann es auch wunderbar verschenken. Ich habe schon 2-mal verschenkt. Das ist immer total, ist vielleicht bei Nie wieder Bauch nicht so nett, aber bei...
Da steckt noch was mit drin, ja.
Nee, aber Nie wieder Rücken und Nacken, finde, habe ich jetzt echt gerne verschenkt. Und also ja, zum Beispiel, wie du weißt, meine Schwester war total glücklich und sagt mittlerweile immer, sie sieht an anderen Menschen, wie sie falsch stehen. Und sie sagt immer, an der Ampel erinnert sie sich wieder an das richtige Bewegungsmuster und Stehmuster sozusagen.
Ja,
ist
super, wenn man so solche Hooks hat, an denen man immer wieder zurückfindet, ja,
genau. Ja. Bevor es mit dem Gespräch und Alo weitergeht, grüßt jetzt nochmal mein Podcast-Sponsor dieser Episode, Illumi. Vielleicht kennt ihr Illumi ja bereits schon, denn ich weiß, dass bereits viele ZuhörerInnen Fans sind und auch viele von euch auf die Beautiful Age-Kapseln schwören. Mir wurden die Nahrungsergänzungskapseln selbst von einer Freundin empfohlen und dann habe ich sie bei Miriam Jax in den Stories gesehen und Amelie selbst, die Illumi-Gründerin, hat mich dann überzeugt und mir geraten, probier's doch einfach mal aus. Einfach 2 bis 3 Monate durchnehmen und schauen, was passiert. Ja, was war eigentlich mein Problem? Ganz klar PMS. Ganz starke Gefühlsschwankungen an den Tagen vor den Tagen. Vielleicht kennen es einige von euch. Total nervig. Bei mir war es so schlimm, dass ich mich manchmal selbst nicht mehr erkannt habe. Ja, und dann kam Illumi. Wirklich meine Rettung. Amelie hatte mir empfohlen, einfach es mal auszuprobieren und dann war es ein totaler Erfolg. Gerade im letzten Monat hatte ich wieder einen kompletten Zyklus ohne diese PMS-Verstimmungen. Ich habe sie ganz brav jeden Morgen zum Frühstück eingenommen und durchgezogen. Ich wurde belohnt und ich freue mich total, dass ich mit diesem Tipp auch einigen Frauen aus meiner Community bereits helfen konnte. Die Liebesbriefe flattern wirklich fast täglich in mein Postfach. Die Beautiful Age Kapseln eignen sich übrigens nicht nur zur Linderung von PMS, sondern auch Wechseljahrbeschwerden sowie zum Ausgleich hormoneller Dysbalancen. Enthalten sind unter anderem Biomarker, Jamswurzel, OPC, Coenzym Q10, Vitamin E, Zink, Vitamin D und Vitamin B1 sowie auch Alpha-Linolensäuren aus Leinsamenöl und Folsäure. Die komplette Liste findet ihr übrigens online. Die Kapseln gibt es in einem wunderschönen Glastiegel für einen Monat oder als Refill für 2 Monate. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch Lust, etwas von Illumi auszuprobieren. Dann tippt am Ende eurer Bestellung einfach den Code HANNA15 ein und bekommt 15% auf das gesamte Illumi-Sortiment bis zum 15. April 2021. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken von Illumi. Auf deiner Website steht ja der schöne Satz, für deinen Körper gibt es keinen Plan B und kein Schema F. Wie findest du denn raus, wenn jetzt jemand zu dir kommt, im Personal Training sozusagen, was der Körper braucht? Also wie guckst du dir denjenigen an und wie entscheidest du das dann?
Ich spreche erstmal mit jedem ausführlich und möchte hören, wer er ist und was er möchte vor allen Dingen. Und dann gucke ich mir ein paar Grundmuster an, sowas wie stehe auf, setze dich hin, beug dich nach vorne und heb den Arm hoch und so. Ich taste aber auch jeden ab. Das kommt manchmal ein bisschen komisch, aber wenn ich jemanden berühre, dann kann ich noch ganz viele Informationen über ihn bekommen, die ich sonst nicht bekomme, die ich vielleicht auch gar nicht alle ausdrücken kann. Aber ich kriege ganz wörtlich ein Gefühl für denjenigen. Und auf der anderen Seite ist die Welt von einem Trainer gar nicht so kompliziert, weil es gibt eigentlich nur 5 Dinge, die eine Rolle spielen. Das sind die motorischen Fähigkeiten, das ist Kraft, Schnellkraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Verzeihung und Koordination. Und jedes Problem, was mir vorgetragen wird, ist irgendwie in diesem Feld anzusiedeln. Das heißt, es gibt Leute, die formulieren etwas, das ist dann ein Kraftproblem oder es ist ein koordinatives Problem oder ein Ausdauer oder alles. Aber eigentlich ist die Welt eines Trainers gar nicht so kompliziert. So finde ich sehr angenehm. Die echte Welt ist viel schwieriger.
Ich habe mir halt das Training bei dir erst anders vorgestellt. Also du stehst ja für Personal Training im O-Ton auch für bessere Bewegung. Mhm. Für mich ist Personal Training erstmal dieses Schwitzen, Beißen, nochmal 10 Liegestütz und so weiter. Und Bewegung steht für mich erstmal für Spazierengehen, weißt du so? Ja. Also, wie sieht denn genau so ein Training jetzt bei dir aus? Also nach der Anamnese, wenn du jetzt merkst, okay, also so wie ich ja schon mit vielen Sachen zu dir kam, aktuell was der Ischias, das hast du dann mir auch erklärt, was es genau ist, was ich dagegen tun kann. Aber wie sieht jetzt Training jetzt bei dir aus? Also bei dir fällt man nicht in Ohnmacht, weil man nochmal
Sit-ups machen muss. Keine Musik, es brüllt keiner und schwitzen erstmal auch nicht, sondern erstmal geht es darum zu gucken, wo ist denn jetzt das Problem? Und Ischias ist ein sehr häufiges Problem und es ist ein häufiges Problem, weil wir alle viel zu viel sitzen. Und wenn man sitzt, dann passieren eine Menge schlechte Dinge. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass die Po-Muskulatur komplett plattgedrückt wird und nicht mehr richtig funktioniert. Und das wäre in meiner Welt ein Kraftdefizit. Und die Hüfte kommt in eine ungünstige Position. Der Oberschenkel wird in der Hüfte in eine falsche Position gedrückt. Deswegen hat man häufig nicht mehr die volle Beweglichkeit in der Hüfte. Also wäre der erste Schritt zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass die Hüfte genug Beweglichkeit hat. Denn wenn jemand Ischias-Schmerzen hat, dann geht es darum, dass er sich richtig bewegt. Und richtig bewegt ist nicht Bewegung an sich oder Spazierengehen, sondern ist zum Beispiel die Frage, wie er sein Bein aufsetzt, wenn er eine Treppe hochgeht oder wenn er einen Schritt macht. Und wenn er das schon falsch macht, dann wird er bei jedem Schritt, den er tut, das falsche Muster verstärken. Und es kommt eben zum Beispiel vom Sitzen. Und das heißt, meine Aufgabe ist dafür zu sagen, dass derjenige genug Hüftbeweglichkeit hat, dann ein Po, der seine Aufgabe möglicherweise überhaupt erst erfüllen kann und dann eben auch versteht, wie es geht. Wie funktioniert das, dass man seinen Po benutzt? Das führt auf jeden Fall dazu, dass man jede Bewegung im Alltag, die irgendwas mit den Beinen zu tun hat, anders macht. Das heißt also, das Ziel des Trainings ist, dass man anders die Treppe hochgeht, anders geht, anders läuft, anders steht, anders sitzt auch auf jeden Fall. Und dann hat man natürlich einen ganz anderen Hebel, als wenn man sagt, okay, wir schwitzen dreimal pro Woche eine Stunde, sondern wenn man jede Bewegung im Alltag anders macht als vorher, dann hat das natürlich eine viel größere Wirkung.
Ja, man muss dir auf jeden Fall, also das ist jetzt nicht nur ein Tipp, sondern das ist eigentlich eine Hausübung für jeden, dass man dir auf Instagram folgt und deine ganzen Insta-Stories und dir hast du alles als Highlight gespeichert sozusagen. Ich finde, es ist wahnsinnig, wirklich ein wahnsinnig großes Geschenk von dir an alle Menschen, dass du das gratis zur Verfügung stellst, weil das ist kostenloser Experten-Content. Es ist wirklich unglaublich, was du da preisgibst. Danke. Und trotzdem, ja, es ist wirklich so. Also den Leuten ist, das merke ich ja generell bei Instagram, oft gar nicht bewusst, was alles kostenlos rausgegeben wird. Und ich denke mir jedes Mal, wow, jetzt kommst du nochmal mit dem Thema um die Ecke und jetzt kommst du noch mit dem Thema um die Ecke. Am Ende sind das wie kleine, zwar jetzt nicht individuell, aber so eigentlich Trainingsstunden bei dir. Und
Also da ist zum Beispiel ein Highlight, der heißt Fettstoffwechsel, wo ich genau diese Mechanismen, die wir eben hatten mit dem mehr Essen, versuche zu erklären. Das heißt, also wenn jemand versuchen will abzunehmen, dann kann er darauf gehen und das sich in Ruhe durchgucken und es dann selber versuchen, dann hat er genug Informationen. Für mich ist es so, dass ich auf Instagram ganz viel rausgebe und das auch mega geil finde. Ich hatte ja überhaupt nichts mit Instagram zu tun vor dem ersten Lockdown und seitdem mache ich das und es macht mir wahnsinnig Spaß, weil ich kriege so viel Rückmeldung von Leuten, die sagen, oh, wie geil ist das denn? Ich hatte jahrelang Schmerzen und jetzt nicht mehr oder ich habe versucht abzunehmen, es ging nicht, jetzt klappt's und das, ich habe, also übertrieben klingen, aber ich habe echt das Gefühl, dass ich da irgendwas bewirke. So, also
das tust du auch also ganz, jetzt, ganz bestimmt.
Ich kenne das, dass ich bei meinen Kunden, die ich vor mir habe, dass ich denen helfe, klar, aber da sind es auf einmal ganz viele, denen ich mit ein paar Sätzen auf einmal tierisch weiterhelfen kann. Das finde ich total geil.
Ich kann das total nachvollziehen. Bei mir sind das oberflächlichere Dinge, aber manchmal schreiben mir ja auch Leute, ne? Also die dann irgendwie schreiben, oh, ich habe dich im Bikini gesehen, jetzt traue ich mich auch. Oder ich trage jetzt endlich roten Lippenstift, obwohl ich ganz dünne Lippen habe, wo ich denke, ja, fuck it, also mach's doch einfach. Also, weißt du,
toll,
genau. Und das natürlich bei mir im sehr, sehr oberflächlichen Sinne, aber trotzdem finde ich das total toll. Warum ist dir denn dieses Schmerzthema und dieses Bewegungsthema und dieses Bewegungsmusterthema so wichtig? Also natürlich kann man jetzt sagen, die Leute haben Schmerzen und willst Geld damit verdienen, aber bei dir ist irgendwas anderes. Da ist irgendwie eine Leidenschaft hinter dir.
Ja, ich bin fanatisch, ja. Also einmal sozusagen so rein faktisch, die Haltung ist so wichtig, weil das die Anfangsposition für alles ist. Wenn man schon falsch steht, dann kann jede Übung, mit der man dann anfängt, nicht richtig werden. Das heißt, wenn du schon in der falschen Haltung stehst, kann die Kniebeuge, das Laufen, das Hinsetzen nicht richtig werden. Deswegen muss man damit anfangen. Aber warum ich so fanatisch bin, ist, glaube ich, einfach, weil ich das alles komplett selber erlebt habe. Also ich hatte wahrscheinlich schon jeden Schmerz, über den ich irgendwas sage, jede Fehlerhaltung, jedes Problem hatte ich selber schon. Und eigentlich fing es so an, dass ich habe verschiedene Sportarten gemacht. Ich habe Karate gemacht, Boxen und Tennis. Und
das wusste ich gar nicht.
Ja, aber ich rede jetzt so von 7 bis 18, 19, 20. Naja, ich suche doch immer einen Tennispartner. Ja, das ist mager. Ja, gerne. Und also erstens habe ich bemerkt, dass, obwohl ich das alles immer sehr ernst genommen habe und wahnsinnigen Bewegungsdrang habe und immer mit viel Spaß und Ehrgeiz dabei war, dass immer links und rechts von mir Leute waren, die halb so viel gemacht haben wie ich und doppelt so gut. Und zwar in jeder Sportart. Und ich dachte, wie kann das denn jetzt sein? Das verstehe ich nicht. Und dann auf der anderen Seite habe ich immer irgendwelche Probleme gehabt. Bin mit dem Fuß umgeknickt, mir hat das Knie wehgetan, der Rücken, egal was. Und ich weiß das noch ganz genau. Das war mein damaliger Karatelehrer, der hat dann ein Gym aufgemacht, also an seiner Karateschule ein angeschlossenes Krafttrainingsraum gemacht und gesagt, komm, ich zeig dir das mal. Und dann hat er mich da reingeführt und das war wirklich von der Anekdote irre, weil er, das war der Tag, an dem ich auf die erste Party in meinem Leben eingeladen war, mit 14. Und das war aber auch der Tag, an dem er mittags gesagt hat, komm, wir gehen jetzt in den Krafttrainingsraum. Und das hat mich so fasziniert und der hat mich da so platt gemacht, dass ich auf die erste Party in meinem Leben nicht gegangen bin.
Was? Wow.
Gut, wie auch immer. Ja. Jedenfalls hat mich das so fasziniert, dass ich da gemerkt habe, im Prinzip sofort, dass ich etwas an meinem Körper verändern kann. Und zwar genau das, was mich seit Jahren nervt, dass mir das wehtut oder dass ich da zu schwach bin. Und dann habe ich gemerkt, ich habe darauf Einfluss. Und innerhalb kürzester Zeit fand ich das viel spannender als alle Sportarten. Das heißt, ich habe dann die Sportarten immer weniger gemacht und mich immer mehr einfach nur mit dem Training beschäftigt. Und dann habe ich auch sehr schnell angefangen zu merken, bei Freunden, Familie, irgendwas machen, ich glaube, wenn du es so machst, geht es besser. Und dann ging es viel besser. Und ich glaube, wenn man sich jetzt ja 30 Jahre praktisch mit einem Thema so beschäftigt, dann geht das irgendwie in einen über.
Das meinte ich ja vorhin, du bist halt irgendwann auch Experte und irgendwann weiß man, also das ist bei mir ähnlich, auch wenn es bei mir noch nicht 30 Jahre sind, aber Hautpflege ist eigentlich relativ einfach und doch sehr komplex. Also, verstehst du, was ich meine? Klar, so? Ich weiß aber auch genau, wenn jemand zu mir sagt, ohne die Dermatologin zu sein, wenn jemand sagt, ja, ich mache das und das, dann frage ich immer, und wie sieht's mit Peeling aus? Nö. Also sag ich, wie soll das denn dann gehen?
Also, genau. Also es ist so ein Blick, man guck irgendwo hin, du auch, und dann ist es sozusagen eigentlich sofort alles klar. Natürlich täusche ich mich, aber eigentlich ist sofort alles klar. Also, ja. Und ich kann es auch nicht abschalten. Ich stehe auch an der Ampel und sehe alle Leute und am Strand und sonst wo und denke, eigentlich...
Du so, das Becken.
Stopp, warte. Eben mache ich natürlich nicht, aber mir ist mal Füße hoch rausgerutscht. Das war ganz schlimm.
Füße hoch?
Ja, habe ich zu einem erwachsenen Mann gesagt, im Vorbeigehen, so ist mir rausgerutscht und habe ich nur gebetet, dass er es nicht gehört hat.
Und hat er es gehört?
Ich weiß nicht. Ich bin ganz geduckt und ganz schnell weitergegangen. Super unangenehm.
War das so ein Schluffi oder was?
Ja, ja. Und das ist natürlich für alles eine Katastrophe, also für den Fuß, fürs Knie, für die Hüfte.
Und du hattest ja auch ein Buch geschrieben, wo du über 10 Körpertypen geschrieben hast. Ist es denn also nicht bei jedem gleich? Ich würde jetzt mal sagen, jeder steht ausladend da, aber du glaubst, dass es nicht so ist?
Nee, also umgekehrt. Es gibt sehr wenige, die richtig stehen. Und die, die richtig stehen, haben entweder ganz viel Glück oder arbeiten aktiv daran oder sind jünger als 7 Jahre. So. Und mit diesen Typen versuche ich zu beschreiben, wie jemand falsch steht. Weil es gibt eine Million Arten, falsch zu stehen, aber es gibt eben doch bestimmte Elemente, die zusammen auftreten. Und so habe ich dann diese Typen definiert. Das heißt also, es gibt zum Beispiel die Marilyn. Das ist, weiß man eigentlich, wie die steht. Im Sinne von Brust hoch, Becken hinten rausgekippt, X-Beine. Und die gibt's. Und die ist nicht mal dominant weiblich übrigens. Und dieses Bild taucht relativ häufig auf und dann gibt es zum Beispiel den Cowboy, das ist der nach hinten gelehnte, wie auch immer,
okay.
mit offenem Becken und ausladend. Und wenn man diese Typen an sich erkennt, dann macht es das für einen selber viel einfacher, sich zu ertappen und sich zu korrigieren. Das war der Sinn dieser Typen.
Ich habe mich, glaube ich, noch gar nicht definiert. Ich muss das mal machen. Wer bin ich denn?
Auch eine Marilyn.
Sag ich ja, ich stehe immer ausladend da. Jetzt fällt mir das richtig auf und ich habe auch das Gefühl, dass mittlerweile es richtig so einen Knick macht. Ja, genau. Deswegen bin ich die ganze Zeit nur mit Bauchnabel zu mir ziehen sozusagen, Beckenboden an, Bauchnabel zu mir.
Genetik zu tun einerseits, aber natürlich spielt auch die Lebenserfahrung da rein. Wenn man jetzt 30 Jahre, 14 Stunden am Tag gesessen hat, dann prägt einen das, wenn man bestimmte Sportarten macht, das spielt auch mit rein, aber zum Großteil ist es einfach Genetik.
Weil du gerade sitzen sagst, man sagt doch immer, Rauchen ist das neue Sitzen oder Sitzen ist das neue Rauchen, sagt man immer, oder?
Ja, ist...
Aber manchmal unvermeidbar.
Ja, leider, aber ist wirklich mies. Ist wirklich mies, kann man nicht anders sagen.
Aber das heißt, was wäre gut, nur so als schnellen Tipp, den wir mitnehmen können, statt sitzen, was, also ich kann es ja nicht vermeiden, ne?
Nee,
ich
man kann es nicht vermeiden, es geht
manchmal,
nicht.
Manchmal, ich kann mich ganz gut in meiner Küche manchmal hinstellen, das schon als Abwechslung, aber was, klar, bei Instagram hast du mal geraten, eine Hocke zwischendurch zu machen.
Ja, also das heißt, einfach jede andere Position als Sitzen, und zwar auch in Anführungsstrichen schlechtes Sitzen, ist besser, als in der gleichen Position sitzen zu bleiben. Das heißt, jetzt auf dem Stuhl flezen, sich nach hinten, auf Sofa, Laptop, ist jetzt nicht schlechter in dem Sinne als in Anführungsstrichen richtiges Sitzen. Ah, ja, okay. Und es ist vor allem die nächste Position. Und die nächste Position ist super wichtig. Das heißt, lange in einer Position verbleiben, außer schlafen, ist nicht gut. Und beim Sitzen ist, wie gesagt, das Problem, dass die Hüfte da so gedrückt wird. Das hatten wir vorhin. Und da wird auch die komplette Blutzufuhr zum Bein abgeklemmt. Das ist ganz link. Und deswegen ist es super wichtig, aufzustehen. Genau, also das Blut in deinen Beinen ist gerade dunkelbraun. Ich muss
mich ordentlich hinsetzen. Dunkelbraun. Ja, aufstehen.
Genau. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, zwischendrin aufzustehen und ein bisschen Blut zu pumpen tatsächlich.
Okay.
Und die Hocke korrigiert zum Teil die Fehlpositionierung der Hüfte. Das heißt, die beiden Sachen sind sehr hilfreich. Aber man kann so grob sagen, also die eigentliche Sitzform ist im Schneidersitz am Boden. Und je näher man auf einem Stuhl so hin und her turnen kann, dass man ein Bein einklappt, das andere Bein einklappt. Okay. Ich mach's gerade, hier geht's so halbwegs. Also genau das, was man Kindern sagt, lass das bitte, stell die Füße an den Boden, ist das eigentlich Richtige. Weil damit öffnet man die Gefäße zum Bein und bringt die Hüfte in die richtige Position.
Und wenn der Schneidersitz nicht gut gelingen will, weil das vielleicht zieht oder...
Ja, üben. Also das ist was der Körper sehr dankbar annimmt. Man kann das üben, indem man, das muss ja nicht gleich so ein Yogasitz sein, sondern man kann sich einen Block unter den Po tun, höher sitzen, das vielleicht da, die Beine müssen auch nicht direkt am Boden. Das heißt, wenn man die Knie nicht nach außen fallen lassen kann, dann kann man das links und rechts stützen. Der Körper wird das aber dankbar annehmen und die Beweglichkeit relativ schnell verbessern, sodass das bald geht.
Mit Block ist übrigens sowas wie ein Yoga-Block oder so ein Sportblock sozusagen gemeint.
Genau,
sowas. Ich habe es jetzt probiert. Ich habe keinen Block. Ich muss mir jetzt mal einen holen. Ich habe einfach zwei große Grafikbücher genommen.
Absolut, genau.
Und irgendwas. Mich da drauf gesetzt. Ja. Und aber ich habe das auch mal ausprobiert, weil du meintest, wenn die Hocke zieht sozusagen, dann kann man auch mal probieren, unter die Fersen was zu geben oder hohe Schuhe anzuziehen. Das funktioniert tatsächlich bei mir. Mein Ziel ist es, in diese Hocke zu kommen.
Ja, super.
Das gelingt aber mit dem Ischias noch nicht so gut.
Da gibt's auch ein Highlight auf Instagram, wenn jemand das probieren möchte, weil er viel sitzen muss, da versuche ich zu erklären, wie man das hinbekommt.
Und das wäre auch meine abschließende Frage an dich. Es kann sich ja jetzt nicht jeder das Personal Training bei dir leisten. Wie wäre denn jetzt dein Tipp, wenn man irgendwie sagt, man hat ein bisschen Budget, man könnte ein paar Stunden irgendwie machen, und oder wenn jemand nicht aus Hamburg irgendwie ist, also wie könnte man trotzdem da irgendwie rangehen?
Je nach Aufgabenstellung, die Kurse, da habe ich versucht, alles reinzulegen, was man braucht für eben Rücken oder Nacken. Und dementsprechend ist es jetzt so, das merke ich zum Beispiel, dass Leute, die den Kurs gemacht haben und dann ins Personal Training kommen, dass ich mit denen die ersten 7-8 Stunden überspringe. Ist total irre. Da kommen Menschen, die mich noch nie gesehen haben, die einen super Informationsstand haben. Deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und die andere Option ist, guck auf Instagram. Wir haben da extra viel Content, auch zu ganz vielen unterschiedlichen Themen.
Deine Bibliothek.
Ja, und meine Hoffnung ist einfach, dass er dann sagt, ah, okay, das hat mich richtig nach vorne gebracht. Und natürlich gibt's immer die Option, wenn man merkt, okay, bei mir ist es jetzt aber ganz speziell, weil ich irgendeinen Unfall, Erkrankung und sonst was habe, dann kann man sich immer noch eine Stunde buchen. Das ist natürlich aber viel aufwendiger, aktuell auch quasi gar nicht möglich, außer per Skype. Aber so ein Einstieg ist auf jeden Fall Instagram oder die Kurse. Da kann man, wie gesagt, viel kriegen und
ja, total.
Es ich hoffe, Dinge verändern.
Wie eine Bibliothek. Ich empfinde das so bei dir. Also, jetzt kommt meine Schlussfrage, Arno. Wenn du einen Podcast hättest oder dir oder sozusagen eine eigene Podcast-Episode produzieren könntest, wen würdest du denn gern als Gast einladen und mit wem würdest du gern eine Stunde plaudern?
Ich kann es jetzt relativ schnell sagen. Ja. Es gibt im Moment einen Trainer, ich bin ja kompletter Fachnerd in Amerika, Dr. Eric Korb, den finde ich wahnsinnig spannend und mit dem würde ich gerne eine Stunde reden. Muss ich aber sagen, das ist jetzt keine also man hätte ja auch gar nicht sagen können oder so. Das ist jetzt ein Thema, was mich gerade aktuell wahnsinnig flasht und aktuell wäre es der.
Ja, das ist doch super. Vielen Dank, Arno, dass du heute mein Gast warst. Es ist wirklich immer bereichernd, sich mit dir zu unterhalten.
Danke,
dass du dir eine Stunde Zeit genommen hast. Und ich gehe jetzt nach Hause und setze mich nicht an den Schreibtisch, sondern werde heute wieder, so wie du es gesagt hast, alle diversen Positionen, die in meiner Wohnung möglich sind, machen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Das war's auch schon mit dieser Podcast-Episode. Ich fasse euch wie immer alle Links zu meinem Gast, zu Alo und Workit Training zusammen. Wir haben ja einiges besprochen, natürlich auch, welchen Gast sich Alo in seinem Podcast einladen würde und so weiter und so fort. Ihr müsst natürlich auch unbedingt euch Alos Instagram Stories angucken. Das verlinke ich euch alles in meinem Blogpost zu dieser Podcast-Episode auf meiner Website www.hannaschumi.com. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, dann gibt es nämlich eine neue Folge Gepflegte Gespräche. Mir bleibt jetzt nichts mehr zu sagen als bleibt's gesund, macht's es gut, bis ganz bald. Ciao, Papa, eure Hanna.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.